Um Düfte und Parfum geht es in den nächsten 25 Minuten bei einer Reise nach Frankreich. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Wette. 2018 wurde die alte Tradition der Parfümherstellung Weltkulturerbe. Südfrankreich ist seit Jahrhunderten für Parfüm bekannt und insbesondere Grasse in den Hügeln oberhalb von Cannes gilt seit der Renaissance als die Parfümstadt schlechthin. Unsere Frankreich-Korrespondentin Stefanie Markert hat sich dort das ABC der Düfte erklären lassen.
Herzlich willkommen, ich heiße Carina und Sie sind hier in Fragonard. Wir machen Parfum. Fragonard besitzt drei Fabriken, das ist unser Mutterhaus. In 1926 wurde hier die Parfümerie Fragonard geöffnet.
Andere Platzhirsche waren schneller, Moulinard oder Gallimard. Handschuhmacher, die letzteren. Sie kamen schon zwei Jahrhunderte zuvor auf die Idee, die in Grasse gegerbten, müffelnden Lederhandschuhe in Duftbäder zu tauchen. Heute zählt die Gemeinde in und um Grasse rund 65 Parfümfabriken und Aromamanufakturen mit 5.300 Angestellten. Grasse hatte die richtigen Böden. Viel Sonne belieferte Frankreichs Könige und machte aus dem Parfümhandwerk eine Industrie.
Auf dieser Maschine stellt man ungefähr 500 Flaschen pro Stunde auf. Die werden hier automatisch mit Parfum gefüllt. Wir benutzen Aluflaschen. Sonnenlicht kommt nicht durch. Damit hält sich der Duft mindestens 6 Jahre lang. In einer Glasflasche nur 2.
Carina weiß um die Pflanzen, die den Ruf der Stadt begründeten.
Lavendel, sehr bekannt. Geißblatt, Mimosa, Jasmin. Und was ist denn das? Die Rose aus Grasse, die Mai-Rose.
We smelled Bergamot, Cloves.
Wir haben Bergamot, Nelken und Sternanis gerochen.
And Lavender.
Sagen Touristen, die im Gewächshaus des Internationalen Parfummuseums gleich neben der Manufaktur an metallenen Duftboxen schnuppern.
Ja, bitteschön.
Carina reicht den Besuchern kleine Papierstreifen. Sie schnuppern an einem Parfum namens Étoile, Stern.
Zitrusfrüchte, grüne Apfel und etwas riecht hier ein bisschen pikant, riechen Sie das schon? Es ist Ingwer mit Zedernholz, enthält aber Jasmin, Gardenia, Maiglöckchen auch. Das ist für den Sommer geeignet, leicht und frisch.
Carina arbeitet in einem Zweigeschosser aus dem 18. Jahrhundert mit dottergelber Fassade, das Museum Fragonard.
Es ist ein Familiengeschäft. Heutzutage ist die vierte Generation an der Direktion. Es sind nämlich drei Frauen. Name Fragonard, er war ein berühmter Künstler, ein Maler. Er ist hier in Grasse geboren, deswegen benutzen wir diesen Namen.
Carina steht vor Kupferkesseln mit Schwanenhals, sogenannten Florentiner Vasen für die Destillation. Sie trennen Hydrolat, wie etwa Rosenwasser, von den leichteren ätherischen Ölen. In der Abfüllhalle fragt die Museumsführerin:
Wie viele verschiedene Essenzen glauben Sie, man braucht, um ein Parfüm zu machen? Ab 20 bis 500, 600. Das heißt, obwohl in ein Parfum Rose steht, Sie werden nie nur Rose-Essenz da drinnen finden. Es ist immer eine Mischung.
Kein Wunder, dass Parfümeure eine lange Ausbildung brauchen. 2 Jahre Studium mit viel Chemie. Dann kann man 300 Essenzen riechen.
300 ist viel, aber nicht genug für die Parfümerie. Deswegen muss man weiter Praxis machen. 7 Jahre lang. Nach diesen 9 Jahren Studium ist man in der Lage, bis 3000 verschiedene Essenzen wieder zu unterscheiden.
Dann ist man Parfümeur, kreiert Raumdüfte, den Geruch eines Joghurts oder Waschmittels, erzählt Carina.
Wenn er einen Tag in der Lage ist, ein sehr schönes Parfum zu komponieren,
an der sogenannten Duftorgel mit hunderten kleiner Flakons,
dann wird er Nase benannt. Parfümeuren gibt es ungefähr 2000. Richtige Nasen nur 100 weltweit.
Der Essenzenmix, so zeigt es das Museum, wird indes durch eine Art riesen Kaffeefilter gegossen, zuvor aber in blanken Stahlkesseln mit Alkohol versetzt.
Mindestens 3 Wochen lang. Das heißt Mazeration. Damit bekommen wir die optimale Qualität dieser Flüssigkeiten. Wie beim Wein machen muss man warten.
Und? Alles hat seinen Preis.
La Rosa Centifolia, die Rose aus Grasse. Um 1 Liter Essenz zu gewinnen, brauchen wir 3,5 Tonnen Blüten. 1 Liter kostet über 80.000 Euro.
Auch empfindliche Blüten wie Tuberose oder Jasmin, die nicht erhitzt werden können, lassen sich ihren Duft entlocken. Früher durch Enfleurage. Carina zeigt auf einen Holzrahmen, der eine dünne weiße Schicht Schweine- und Rinderfett umschließt, in dem Blüten kleben.
Man steht sehr, sehr früh am Morgen auf, man geht Blumen zu sammeln. Man gibt diese Blumen auf das Fett. Am nächsten Tag, man geht wieder Blumen zu ernten. Man ersetzt die alten Blumen mit diese frischen Blumen. Man wiederholt es Tag pro Tag für einen Monat lang.
So erhalte man eine parfümierte Creme, die konkret heißt. Die haben, weiß Carina, schon die Ägypter vor über 4000 Jahren als Parfüm benutzt. Aus ihr kann man Absolu verdampfen, wieder eine ölige Essenz. Heute entziehen Lösungsmittel den Duft, doch der Preis bleibt, denn noch immer braucht man handgeerntet
8 Millionen Blumen. Dieser Raum voll Blumen, eine Tonne ergibt nur 1 Kilogramm Fettchen. Jasmin kostet bis 50.000 Euro, 1 Kilo. Das erklärt, wieso Parfum teuer sind.
Einige Blumen aber wie Maiglöckchen, Pfingstrose, Geißblatt oder Glycin sind störrisch und geben ihren Duft mit keinem Verfahren ab.
Man muss den Duft dieser Blumen immer synthetisch herstellen. Es heißen in Parfümerie die stumme Blumen, die reden nicht. Das heißt, alle Parfums in der Welt enthalten natürliche wie synthetische Essenzen gemischt. Immer.
In Parfum würden neben Alkohol 24% Essenzen stecken, niemals Wasser, französisch Eau. Vom Eau de Parfum über das Eau de Toilette bis zum Eau de Cologne aber sinke der Essenzanteil von 15 auf 5%. Parfum duftet am längsten, weiß Carina. Nur bei Männern wirke alles ein bisschen anders, so die Museumsführerin.
Männerhaut ist verschieden, die pH-Werte sind anders, es ist nicht so glatt und dünn und schön wie unsere Damenhaut. Deswegen ist eigentlich genug für einen Mann, das Eau de Toilette zu benutzen. Mit nur 10% Öle, dazu Wasser, reicht. Es bleibt fast den ganzen Tag auf ihrer Haut. Männer haben eine bessere Haut für Düfte. Gute und schlimme auch.
Kichert Carina. Auf Damenhaut würde dasselbe Produkt übrigens nur 2 Stunden lang duften.
Dann ist das ja verschenkt, wenn man teures Parfum einem Mann schenkt.
Ja, immer.
Dann kann man sparen.
Genau, Männer sind immer günstiger.
Für manchen Gast die Quintessenz an Erkenntnis in der Stadt der Düfte.
Grasse a cette place particulière dans l'histoire de la parfumerie.
Grasse hat in der Geschichte der Parfümerie einen besonderen Platz, weil hier die wichtigsten Verfahren der Parfumherstellung entwickelt worden sind. Die Anbauflächen sind in Grasse heute viel kleiner als vor 100 Jahren, aber das kommt zurück. Landwirte siedeln sich wieder an. Felder mit Duftpflanzen erleben eine Renaissance. Das Know-how aber ist seit dem 18. Jahrhundert geblieben.
Et tout cet héritage historique depuis le 18. siècle.
Erklärt Forschungschefin Laure de Comble, wurden 1960 noch auf rund 850 Hektar Duftpflanzen angebaut, waren sie 50 Jahre später fast verschwunden. Nun haben sich die Flächen wieder verdoppelt auf 50 Hektar. 2/3 davon bio. Um Spekulation und Immobiliendruck oberhalb der Côte d'Azur standzuhalten, hat die Stadt vor einigen Jahren Dutzende Hektar Bauland in Agrarflächen umgewidmet, die sie an Züchter zum halben Marktpreis verkaufen kann. Es lohnt sich.
Mais ce sont des petites quantités et qui sont réservées le plus souvent à des grandes marques.
Die verbliebenen kleinen Flächen sind für die großen Marken reserviert. Luxus- und Nischenparfums boomen, genau wie wieder auffüllbare Flakons. Und Parfums von Neurowissenschaftlern, die gut für Körper und Geist sind oder die Stimmung heben.
La parfumerie avec les neurosciences.
In Mode auch, Parfums übereinander schichten, künstliche Intelligenz für personalisierte Düfte, Parfum in Kapseln, Düfte, die positiv riechen und den Selbstwert steigern. Angesagt sind Aromen wie Popcorn, Weihrauch oder grüne Feige. Und im Hause Fragonard? Hier ist 2024 der Flieder im Trend. Eine Challenge.
Flieder ist eigentlich eine stille Blume. Man kann überhaupt keine Essenz davon bekommen. Der Parfümeur hat sich entschieden, gar keine synthetische Essenzen zu benutzen. Und ich werde trotzdem dieser Flieder-Duft bekommen. Und es enthält Zitrone,
Veilchen, Vanille, Moschus, Johannisbeeren und Linden.
Ja.
Grasse duftet nach Vergangenheit und wieder mehr nach Zukunft.
Das gilt auch für Valoris, unweit von Grasse entfernt. Es ist eine Gemeinde, die sich ausschließlich den Orangenblüten verschrieben hat. Stefanie Markert hat sich das angesehen.
Nur
In Valoris sind Orangenblüten heilig. Hier wird den Fleur d'Oranger gar eine Messe gelesen, mit einem Korb voller Orangen vor dem Altar.
Mit großer Freude feiern wir jedes Jahr die Orangenblüte und ihre Ernte. Für die Bitterorange ist unsere Kommune bekannt. Und unser Fest erinnert uns an unsere Traditionen und Wurzeln, die wir heute lebendig werden lassen.
Citrus aurantium, der Bigaradier-Baum, übersetzt Pomeranze oder Bitterorange, steht im Mittelpunkt. Eine Fürbitte für alle Orangenbauern gehört auch dazu. Und ein Umzug in bunten Trachten. Die Frauen mit ihren weißen Hauben tragen Flechtkörbe mit Orangenwasserbroten oder Duftsäckchen aus der Kirche, 5 Kilometer oberhalb der Filmstadt Cannes. Die Herren mit Strohhut zirkeln Schubkarren voller Zitrusfrüchte, die unter sattgrünen Orangenblütenzweigen hervorlugen durch die Gassen. Auf dem Festplatz der Orangenkooperative namens Nerolium oder Nerolium brutzelt bereits die traditionelle Socca. Hauchdünne Fladen sind das aus Kichererbsenmehl und Olivenöl, auf wagenradgroßen Blechen gebacken. Und die Teilnehmer des Wettbewerbs um das beste Fugassett, ein mit Orangenblütenwasser parfümiertes Weißbrot, präsentieren sich der Jury. Unterm weißen Partyzelt wartet Vizebürgermeister Christoph Funk mit einer Festrede auf die in Frankreich so einzigartige Orangenblütenkultur.
Dieses Erbe gehört zu unserer Identität. Die Bitterorange wurde Anfang des 14. Jahrhunderts an der Côte d'Azur eingeführt. Auf unseren Hügeln die perfekte Alchemie, das richtige Mikroklima und einen nährreichen Boden.
Die Einheimischen würden die Kultur mit Liebe und Leidenschaft hegen.
Wer hier aufgewachsen ist, erinnert sich daran, dass die Eltern den Babys Orangenblütenwasser auf den Nuckel getröpfelt haben, damit sie besser einschlafen konnten. Keine KI und kein synthetisches Molekül kann das besser als die Natur.
Ein Trumpf dieser kleinen Bitterorangensorte, die massiv seit Ende des 19. Jahrhunderts für die Parfümfabriken in Grasse angebaut wurde. Alles ist verwendbar. Zu Jahresbeginn werden die Früchte geerntet, um daraus Marmelade zu kochen. Im Mai werden die Blüten gepflückt. Das Destillat aromatisiert Kuchen und Getränke. Die essentiellen Öle finden in Kosmetik und Pharmazie Verwendung. Vizebürgermeister Christoph Funk plaudert aus, was oft nur hinter vorgehaltener Hand erzählt wird.
Das Neroli aus unseren Orangenblüten wird exklusiv an das Haus Chanel verkauft. Der wertvolle Nektar fließt in die Komposition großer Parfums wie das Nummer 5 ein. Welch große Werbung für unsere Gemeinde auf internationaler Ebene.
Neroli wirkt dabei nicht als Duftstoff, sondern als Fixator der Düfte auf der Haut. Die Kultur war vorher am Boden, aber
2020 hat Chanel ein Programm aufgelegt, um bei uns 600 Bitterorangenbäume neu zu pflanzen und dadurch die Produktion zu verzehnfachen. So soll der Wirtschaftszweig wieder angekurbelt und gesichert werden. Seien wir stolz auf unser Erbe.
Soyons fiers de cet héritage, de ce savoir-faire.
Damit nichts verloren geht in dem Dorf mit immerhin fast 30.000 Einwohnern, gibt es einen sehr aktiven Traditionsverein, das Comité de la Saint-Sauveur. Präsident ist Philippe Moutier, ein Hans Dampf in allen Gassen, denn er ist auch Leiter des lokalen Tourismusbüros. Er kennt sich aus.
Man braucht 1.000 Kilogramm Orangenblüten und die wiegen ja fast nichts, um 1 Kilo essentielles Öl daraus herzustellen. Wie teuer das ist, können Sie sich vorstellen.
Die Preise können im fünfstelligen Bereich liegen. Philippe schwört auf ein erschwinglicheres Erzeugnis.
Der Orangenwein ist ein typisches lokales Produkt. Es ist ein Rosé, in den Orangenblüten mazeriert oder ausgelaugt worden sind. Jeder stellt seinen eigenen Orangenwein her. Ich mache 30 Liter. Den trinkt man gekühlt als Aperitif.
Ein Aperitif.
Der Tourismusmanager weiß, warum die Tradition fast verloren gegangen wäre.
In den 1970er
Jahren haben wir durch den steigenden Immobiliendruck Orangenplantagen verloren. Die Parfumindustrie konnte nicht mehr ausreichend beliefert werden. Nun sind wir aber in einer Wiederaufforstungsphase, denn es gibt eine starke Nachfrage.
Vor dem inneren Auge des quirligen Festorganisators Philippe Moutier scheint sich dennoch ein Film abzuspulen.
Früher sah man auf allen Hügeln Orangenhaine. Jetzt ist alles bebaut. In manchen Gärten haben vielleicht 3 bis 4 Bäume überlebt. Aber einige größere Eigentümer haben wir noch.
René Pugy ist 87 und atmet tief ein. Sie lebt hoch über der Küste auf einer Bitterorangenplantage. Die elegante Dame mit Sonnenbrille und adrettem kurzem Silberhaar biegt behutsam einen Zweig herunter. Im satten Grün zarte, weiße, jasminartige Blüten mit gelben Stempeln und Staubblättern. Das nennt man Maistrauß. Er hat verschieden große Knospen. Sehen Sie, wie klein die hier noch ist? Dann die größeren und hier die offene Blüte. Nur die sammeln wir. Das ist delikater als Rosen. Pflücken, denn beim Abzupfen dürfen die Knospen nicht mit abfallen, sonst ist die Ernte weg. Nach 3 Tagen haben sich die großen Knospen zu Blüten geöffnet und wir sammeln erneut ab. Dafür legen wir Laken auf die Erde und die Blüten fallen darauf. Eine dreibeinige Holzleiter steht zwischen den nicht allzu hohen Bäumen. Unter einigen liegen große Jutestoffbahnen. René Pugy ist sozusagen unter den Bitterorangen geboren, denn die Wehen bekam ihre Mutter einst mitten bei der Ernte. Sie zeigt auf einen Wasserspeicher. Von Juli bis Oktober müssen wir gießen, aber nicht zu viel. Ist es sehr heiß, bewässern wir 2-mal die Woche, pro Baum 15 Liter, sonst 1-mal alle 10 Tage. Alles eine Frage der Nuance.
Tout est dans la nuance. Bonjour.
René Pugy stößt ein Gartentor auf. Einer ihrer 3-4 Helfer, Vincent, pult mit braun gebrannten Händen die Blätter aus einem Bergblüten. Das sind Spezialisten, die können das, lobt die Chefin. Vincent pflückt schon 30 Jahre, 3 Wochen Arbeit pro Saison, mit der er sich die Rente aufbessert. Mein Großvater war Landwirt und hat 400 Bäume gepflanzt, aber 1986 gab es viel Frost, nicht alle Bäume erholten sich, andere waren alt. Mir bleiben 115 Bäume. Nur 3 bis 4 von uns Eigentümern haben mehr als 100 Bäume. Sie sind voller Ressourcen. Ihre Familie zieht mit, die Enkelin sei extra hergezogen und das Haus des Sohnes liegt in Sichtweite. Circa 300 Kilogramm Blüten ernte sie. Den Erlös verrät René Pugy nicht.
Alors ça, ça se dit pas. C'était un amusement pour nous.
Mit meinem Mann war das ein Spaß, sich um die Bäume zu kümmern. Jetzt bekomme ich die Arme nicht mehr hoch und die Beine nicht mehr runter, also bezahle ich meine Helfer und will nur die Betriebskosten hereinbekommen. Denn ich hänge an meiner Plantage. Ich möchte, dass sie so erhalten bleibt.
Je voudrais qu'elle reste comme ça.
René Pugy lässt die Blüten in Säcken kurz in ihrer kühlen Garage ruhen und fährt sie dann mit dem Auto runter zur Kooperative. Die leitet sie mit fast 90 auch. Das sind die Heizkessel. Im Ersten Weltkrieg hat die Kooperative, die immer auf Orangenblüten spezialisiert war, sich für den Nachschub sogar eine Kohlemine gekauft. Um 80 Tonnen Blüten pro Tag zu destillieren, brauchte man schon Material. Kessel? René Pugy steht eher vor gemauerten Hochöfen. An Eisenbeschlägen das Datum 1905. Die Kooperative hat in ihrer ältesten Fabrik im Ortsteil Golfe-Juin vor nicht allzu langem ein Ökomuseum eingerichtet. Alles erinnert dort an die Hochzeiten. Vor 120 Jahren, als die Kooperative gegründet wurde, waren hier keine Touristen, aber viele Baumbesitzer, die ihre Blüten brachten. Im Rekordjahr 1912 wurden rund 2000 Tonnen Blüten geerntet.
De fleurs dans la saison.
Fast genauso viele Mitglieder hatte die Kooperative einst. Nach dem Ersten Weltkrieg schloss sie einen Vertrag mit dem Vater der modernen Parfümindustrie, mit François Coty, ab. Unter einer Glasplatte sieht man im Museum bis heute die gemauerten Zisternen, in denen das Orangenblütenwasser gespeichert wurde. Heute gibt es noch rund 60 Produzenten in der Gegend. Während die Bitterorangenkonfitüre boomt, hat sich die Verarbeitung der Blüten in 100 Jahren fast durch 1000 geteilt. Nur noch 3 Tonnen verarbeitet die Kooperative. Immerhin, die Renaissance ist eingeläutet. Im Museum kann man unter Glasglocken Öle, Samen, Blätter und noch unreife grüne Bitterorangen erschnuppern.
Alors, la bigarade verte, voilà.
Die unreife Frucht hat man früher aufgefädelt, getrocknet und an die Hersteller von Aperitif verkauft.
Oh, Fabrik d'Aperitif.
René Pugy motiviert mit der Kooperative alle, wieder Bigaradiers zu pflanzen. Auch 600 wieder aufgeforstete Bäume hat sie im Blick. Sie sind schön, gut gewachsen, aber ernten können wir frühestens nach 10 Jahren. Man muss warten. Seit 3 Jahren sind wir Bio, ein Verkaufsargument mehr. René Pugil belebt eine Tradition, geht aber mit der Zeit. Die Plantagenbesitzerin und kooperative Chefin ist jung geblieben und sie hat Humor.
Un jour, il y a le chimiste de Chanel.
Eines Tages war Chanels Nase hier, also der Chefparfümeur. Mein selbstgemachter Orangenwein wurde verkostet. Die Kamille hatte herausgeschmeckt und gefragt, geben Sie mir das Rezept? Ich habe geantwortet, geben Sie mir das vom Parfum Nummer 5? Provenzalische Reigen beim Orangenblütenfest. Auch René Pugy ist gekommen als Ehrengast. Der Tanzclub schlägt mit Tambourin und Stöcken den Takt. Nein, die provenzalische Hymne über einen heiligen Kelch, der Energie und Enthusiasmus ausschütten soll, fehlt nicht beim Fest der Orangenblüte in Valoris. Die Gemeinde besinnt sich mit Elan auf ihr Erbe und das beginnt sich auch auszuzahlen.
So etwas gibt es nur einmal auf der Welt. Ein Konservatorium der Düfte. Eine Bibliothek nicht für Bücher, sondern für Parfum. Dieses Duftkonservatorium heißt Osmothek und befindet sich in Versailles, wo schon am Hofe des Sonnenkönigs viele Düfte gemixt wurden. Stefanie Markert war dort.
In den Hochsicherheitstrakt der Osmothek dürfen nur wenige. Direktorin Anne-Cécile Pouin schließt auf. Hier sind wir im Herzen der Osmothek, im Keller, in dem 5000 Parfums bei 12 Grad in Kühlschränken in getönten Glasflakons konserviert werden, darunter 850 nicht mehr erhältliche und tausende Ausgangsstoffe, die es uns erlauben, Parfums nach Originalformeln neu herzustellen. Die Formeln bewahrt die Osmothek allerdings nicht im Keller, sondern in einem Banksafe auf. Geöffnet wird der nur nach strengstem Sicherheitsprotokoll, fast wie bei einem Atomkoffer. Das Parfum hat übrigens 3 Feinde: Licht, Hitze und Sauerstoff. Deshalb wird jeder Duft in den Flakons mit Argongas versiegelt, denn das ist schwerer als Luft. Der Osmothek-Gründer hat eine feine Nase und unterscheidet 2000 Düfte. Auch im Rentenalter hat Jean Carléot bei Workshops noch seinen Koffer aufgeklappt, mit Flakons voller Essenzen und Aromen. Was ein Parfum ist?
Un parfum, pour moi, c'est l'expression olfactive d'un sentiment.
Für mich ist es ein Gefühl, das sich über einen Duft äußert. Er soll lange anhaften, das Leben verschönern und die Persönlichkeit vervollständigen wie eine neue Frisur. Ein Parfum soll wie ein Sonnenstrahl an einem trüben Tag und verführerisch sein.
Un parfum, c'est quelque chose donc qui doit séduire.
Jean Carléot hat Parfums wie das des Königs des Partherreichs im Iran aus dem 1. Jahrhundert nach Christus rekonstruiert. In den Annalen fanden sich die 27 Zutaten: Honig, Ebenholzöl, Wein, Gewürze, Myrrhe und Harz, aber keine Mengen. Sein Geruchssinn hat das Puzzle zusammengesetzt. Dieser Sinn wurde unterschätzt, so Carléot, bis sein Verlust durch Covid ihn bewusst machte. Die Nase, man dachte immer, die braucht man nicht. Der Geschmack ist wichtig, aber wir schmecken zu 90% über den Geruchssinn. Ohne ihn hat man auf nichts mehr Lust. Im Showroom sehen die Gäste 500 Parfumflakons und eine Duftorgel. Sie erfahren, nach welchem Wässerchen Napoleon im Exil auf St. Helena roch. Isabelle Chazot leitet den Wissenschaftsrat der Bibliothek der Düfte und erklärt.
C'est ça. L'Osmothèque, c'est aussi un conservatoire d'émotions.
Das ist die Osmothek. Sie konserviert auch Emotionen. Die Düfte lösen in uns Gefühle aus, je nachdem, was wir erlebt haben. Parfums berühren die individuelle Erinnerung, aber auch das kollektive Gedächtnis einer ganzen Epoche.
La mémoire collective, la mémoire d'une époque.
Die Parfümeure der Osmothek besuchen auch Altersheime und Gefängnisse. Der Duft der Jugendliebe, der Duft der Freiheit. Alles im Flakon.
Düfte und Parfums in Frankreich. Das war unterwegs. Sollten Sie etwas verpasst haben, alle Sendungen finden Sie auch in der ARD Audiothek. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.